Ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute bei mir zu Gast ist der Buchautor Florian Wacker. Florian hat bereits einige Romane und Krimis veröffentlicht und ist für sein Schaffen mehrfach ausgezeichnet worden. Sein neuestes Werk, Zebras im Schnee, das erzählt vom Frankfurt der 1920er Jahre. Und dabei streift er durch zahlreiche bekannte Orte, wie die Großmarkthalle, die Siedlung des neuen Frankfurts oder durch das Gartenbad Fechenheim. Heute spreche ich mit Florian über diese Orte und auch darüber, wie er sich an das frühere Frankfurt herangewagt hat und wie er überhaupt zum Schreiben kam. Die Aufnahme, die entstand im Rahmen des Buchfestivals Frankfurt liest ein Buch, das Florians Werk Zebras im Schnee in April bis Anfang Mai in den Mittelpunkt stellte und Teil von zahlreichen Veranstaltungen war. Eine davon fand in der Buchhandlung Y statt, dort wo Florian und ich uns am 2. Mai, also vor einer Woche, vor Publikum getroffen und über sein Werk gesprochen haben. Den Mitschnitt davon, den gibt's jetzt.
Wir haben so verabredet, ich lese erstmal wahrscheinlich ein bisschen weniger als 20 Minuten, eher Viertelstunde, vielleicht auch nur 10 Minuten, mal gucken. Was meine ich? Nein, so vielleicht nicht. Drei Sätze, genau, die ersten drei Sätze. Wir kürzen radikal zusammen. Nein. Ella setzt sich, nimmt das Paket und legt es sich auf den Schoß. Es ist schwerer als erwartet. Was um alles in der Welt hat sich Franziska da wieder einfallen lassen? Ein neues Paar Schuhe, Bücher? Oder einfach ein paar Flusskiesel. Zuzutrauen wäre es ihr. Ella zieht das Band vom Paket und hebt es an. Franziska steht hinter ihr, leicht über ihre Schulter gebeugt. Ella sieht sie an. Über die Stirn der Freundin zieht sich eine schmale Falte, als wäre sie angespannt, aber sie lächelt. Jetzt nun mach schon. Ella hebt den Deckel ab. Etwas ist in Seidenpapier eingeschlagen. Das Papier knistert zwischen den Fingern. Sie lässt es achtlos neben sich fallen, denn das, was sie da vor sich in der Pappschachtel liegen sieht, verschlägt ihr den Atem. Sie schaut wieder zu Franziska. Die hat sich aufgerichtet, die Falte ist aber nicht verschwunden. Was um alles in der Welt? Ella presst eine Hand auf den Mund, um nicht loszuschreien. Dort vor ihr liegt, schlank und matt schimmernd, die Kleinbildkamera Leica 1. Sie erkennt sie sofort, beißt sich auf den Mittelfinger. Blödes Geschenk, nichts für eine Frau. Franziska lehnt sich an den Schrank und verschränkt die Arme vor der Brust. Du bist doch völlig übergeschnappt, bringt Ella hervor. Eine Leica. Die Kamera ist gerade mal 2 Jahre auf dem Markt und kostet ein Vermögen. Sie steht auf, die Schachtel im Arm wie ein Wickelkind, stellt sich vor Franziska. Woher hast du die? Sie gefällt dir nicht, oder? Ella weiß nicht, was ich sagen soll. Ist das ein Scherz? So etwas kann Franziska unmöglich verschenken wollen. Woher ist die? Willst du sie nicht selbst benutzen? Franziska grinst verschlagen, wissend. Das schlaue Kindergesicht der Neunjährigen, die gerade einen Plan ausheckt, um an ein paar Bonbons zu kommen. Von Papa, sagt sie. Du weißt ja, wie viele Leute der kennt. Und vor ein paar Wochen hat er sie mit nach Hause gebracht und mir gegeben. Sie hat schon ein paar Kratzer, aber ansonsten ist sie tadellos. Und warum schenkst du sie mir? Du willst sie nicht, oder? Na, dann werfe ich sie einfach aus dem Fenster und der erstbeste Idiot kann sie mitnehmen und damit ein paar lächerlich dumme Fotos machen, wenn er denn überhaupt kapiert, wozu das alles da ist, die Knöpfe und der ganze Kram. Oder ich versenke sie im Main und wir vergessen das alles. Jetzt hör auf damit! Ella stellt die Schachtel auf den Tisch und schlingt die Arme um ihre Freundin, zieht sie an sich. Das ist das tollste, das beste, das herrlichste Geschenk, das du mir machen konntest. Danke, soweit erstmal.
Ich hätte mir gerne das ganze Buch so vorlesen lassen wollen.
Ja, dann sitzen wir hier noch gefühlt 20 Stunden.
Mal so eine grundsätzliche Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte? Du musst da jetzt aber auch alles mit reinpacken. Also Ereignis, Ort, Menschen, Straßen. Wenn du so dich wirklich festlegen müsstest.
Ein Ereignis oder auch ein Gebiet, ein Gebäude?
Auch.
Boah, das ist echt schwierig.
Ja.
Weil ich meine, ich verfolge ja jeden Tag deinen Kalender. Und also sag ich mal jetzt, was meine Recherchen betrifft und meine Auseinandersetzung mit den 20er Jahren und die Sachen, die ich jetzt gesehen habe während der ganzen Zeit und die Menschen, die ich getroffen habe, ist es wirklich, also es klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber es ist die Markthalle, Großmarkthalle hier in Frankfurt. Ich hatte jetzt zu tun, wir hatten jetzt bei mehreren Veranstaltungen mit den Nachfahren von Martin Elsässer zu tun und was die erzählt haben. Und auch wir hatten dann zum Teil die Möglichkeit, einen alten Schwarz-Weiß-Film zu sehen. wo die Markthalle gebaut wurde. Und das ist unglaublich gewesen, ne? Diese riesige Halle mit welchen primitiven Mitteln, ja, die damals hochgezogen haben, mit so Holzgerüsten. Also das ist schon ein Wunderwerk. Und überhaupt den Mut zu haben, der Stadt, des Bürgermeisters, ja, und ne, also so ein Riesengebäude da hinzusetzen, mitten in die Stadt rein, also das bewundere ich bis heute. Man sieht es jetzt mittlerweile halt nicht mehr ganz so schön, ne, weil es da so aufgebrochen wurde fast von der EZB und dann steht dieser riesige Turm darüber. Aber wir waren letzte Woche zu einer Veranstaltung auch in der Großmarkthalle in der EZB und man kann jetzt schon noch diese unglaublichen Dimensionen dieses Gebäudes erahnen. Oder auch wenn du in diese Nebentürme gehst, wo noch die alten Paternoster. Also es ist echt faszinierend. Also, aber ich glaube, das ist auch so, weil ich jetzt drin war, weil ich, ja, mit den Elsässers Kontakt hatte. Aber ich glaube, das ist so mein Favorite im Moment.
Ah, ich finde es eine sehr gute Antwort. Ja. Ich habe mich so ein bisschen mit dir beschäftigt. Du kommst ja aus dem sozialen Bereich, hast eine Ausbildung gemacht zum Heilerziehungspfleger, dann studiert auch Heilpädagogik und jetzt schreibst du Bücher und baust auch nebenbei Webseiten. Wie kam es vor allem dazu, dass du dich so in Richtung Buch entwickelt hast?
Also ich glaube, das Buch war vor allem anderen da, also oder das Schreiben, das gab es zuerst. Und das andere kam dann dazu, notgedrungen auch manches. Also geschrieben habe ich, glaube ich, seit ich schreiben kann, Geschichten. Und dann habe ich Karl May gelesen und dann habe ich Karl May abgeschrieben. Was? Also ja, so fängt es halt an, so Kopien einfach. Ne? Man macht Kopien, man kopiert andere Autoren und lernt dabei einiges. Und ich habe dann aber Zivildienst gemacht und bin darüber so erstmal in diesen Sozialberuf reingerutscht und ja, dachte, weil ich hatte schon die Idee, ja, irgendwas mit Schreiben machen, aber was? Ja. So, ja, Journalismus hat mich jetzt nicht so ganz interessiert und alles andere kannte ich noch nicht. Und dann habe ich halt erstmal eine Ausbildung gemacht und dachte, ja gut, dann mache ich das jetzt halt erstmal. So ein bisschen planlos in der Jugend gewesen. Und das habe ich dann auch wirklich, also ich habe dann Sonderpädagogik studiert und auch abgeschlossen und habe dann 10 Jahre in dem Beruf auch gearbeitet, also in der Jugendhilfe, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und dann hatte ich eben dieses große Glück und Privileg, 2009 am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig aufgenommen zu werden. Wer das nicht kennt, das ist ein Studiengang für literarisches Schreiben. Also das ist ein künstlerischer Studiengang, das ist nicht Journalismus, sondern man beschäftigt sich wirklich mit Literatur. Das gibt es in Leipzig, das gibt es in Hildesheim und ist mittlerweile in Köln. Es gibt auch in Wien noch einen Studiengang. Und das war so mein Einstieg eigentlich. Also ich habe auch während des Berufslebens immer wieder ein bisschen nebenher geschrieben, aber kennst es ja auch, du hast ja auch noch einen Beruf, wie schwer das dann ist, ja, ne, neben dem Job das noch ernsthaft zu verfolgen und vor allem jetzt, ja, dann man schafft mal eine kleine Geschichte, aber so größere Projekte wie sowas hier ist einfach nicht zu stemmen. Und dann war ich eben in Leipzig 4 Jahre, habe dort studiert und dadurch einfach auch gewisse Kontakte in die Szene bekommen, ne? Also ohne das geht's ja nicht, also das heißt in die Verlage rein. Ja. Ich habe mittlerweile auch seit über 10 Jahren einen Literaturagenten, mit der mich sozusagen begleitet, der meine Projekte vermittelt, der rechtlich und die ganzen Vertragsgeschichten macht, aber mit dem ich auch zusammen immer die Projekte sozusagen vorbereite. Erste, der, wenn ich ein Projekt habe, kriegt er das zuerst. Ja, und dann sprechen wir drüber, er sagt, ne, und dann geht es in die Verlage weiter. Und dieser eine Moment, dieses Jahr 2009, glaube ich, das war so ein wahrscheinlich so ein Knackpunktjahr. Und dann natürlich ist es natürlich auch, also ich habe das da nicht so allein durchgezogen, sondern bin sehr dankbar, dass dann meine Frau mitgekommen ist und das mit mir gemacht hat in Leipzig. Genau, und dann sind wir 2014, also vor genau 10 Jahren eigentlich hier zurück nach Leipzig mit der Tochter. Ach Quatsch, nach Leipzig, um Gottes Willen, nach Frankfurt natürlich. Von Leipzig nach Frankfurt, so rum ist richtig. Und dann hatte ich 2014 den ersten Erzählband gemacht, herausgebracht und dann hat es so langsam Fahrt aufgenommen, wobei ich immer nebenher weitergearbeitet habe, jetzt nicht mehr im Sozialen, sondern in diese Website-Geschichten. Ich war dann in einer Agentur angestellt und habe mir das dann nebenbei so aufgebaut und vor knapp 2,5 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich bin jetzt freier Autor mittlerweile und versuche davon mehr oder minder zu leben, ja.
Dankeschön. Wir quatschen auch gleich nochmal so über den Schreibprozess, ja, wie du dich da so heranwagst. Aber hast du noch so im Kopf, wie das war, als du das erste Mal so dein allererstes Buch so in den Händen gehalten hast? Muss ja irgendwie wahnsinnig gewesen sein, oder?
Ja, schon. Ich glaube, das war der Erzählband, Albuquerque heißt der. ist 2014 erschienen im kleinen Mayrisch Verlag, das ist so ein Hamburger Indie-Verlag. Und wo ich das Buch in der Hand halte, dachte ich so, jetzt Nobelpreis, wo bist du? Also du denkst natürlich, jetzt bist du großer Autor, ja. und dann merkst du aber schon nach einem halben Jahr Ernüchterung. Es interessiert irgendwie doch keinen oder doch nicht so viele, wie du gedacht hast. Es gibt ja anscheinend auch noch andere Bücher neben deinen eigenen. Und also das ist so beides. Du bist natürlich euphorisiert auf der einen Seite, du hast dann erste Lesungen, ja. und kommst mit, aber du bist auch auf eine Art. Ist das auch so ein Ernüchterungsprozess, weil du dann immer tiefer in diesen Betrieb einsteigst und halt im Hintergrund merkst, wie läuft das so? Wie werden Bücher gemacht? Mhm. Welche Bücher werden nach vorne gestellt? Welche stehen weiter hinten? Was sind die Kriterien? Und das ist nicht immer Qualität des Buches. Und das kann auch relativ ernüchternd sein, also das alles mitzukriegen, so die ganzen Hintergrundgeschichten, die da hinten so ablaufen. Aber ja, das gehört auch zum Autorensein dazu, dass man sich so ein dickes Fell aneignet, ne? Weil Enttäuschungen und Rückschläge gibt es ja immer bei den ganzen schönen Dingen wie jetzt.
Genau, also Zebras im Schnee hat eigentlich gerade so hier in Frankfurt die größtmögliche Bühne, ja. mit dem Festival Frankfurt liest ein Buch. Es geht so langsam in Richtung Zielgerade. Ja. Wie fühlst du dich? Ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich schon einige Tage hinter dir mit ganz, ganz vielen Veranstaltungen.
Noch fühle ich mich ziemlich gut. Ich glaube, meine Stimme ist auch noch voll da. Aber genau, wir sind jetzt im letzten Drittel. Ich würde mal schätzen, so 20 Veranstaltungen jetzt hinter mir die letzten anderthalb Wochen. Und es war wirklich toll. Also wie gesagt, ich habe ja schon kurz erzählt, wir waren in der Markthalle, Großmarkthalle. Wir waren im Haus Höhenblick. Das ist in der Siedlung Höhenblick, wo der Schweizer Generalkonsul lebt und wo man eigentlich gar nicht reinkommt. Man kann nur über den Zaun mal so ein bisschen gucken. Und da durften wir eine Lesung drin halten zum Beispiel. Das ist ein ganz toller Ort gewesen. Und ja, aber es ist auch schön, diese Kleinlesungen. In Höchst war ich gestern, also in ganz Frankfurt schon rumgekommen. Und das ist einfach ganz toll. Und die vielen Reaktionen von den Lesenden, die ich kriege. Wir hatten eine ganz tolle Veranstaltung zum Beispiel im Literaturhaus letzte Woche. Da habe ich nicht gelesen oder doch kurz schon, aber das war eine Veranstaltung, da war mein Lektor und mein Agent dabei und wir haben im Grunde über das Werden dieses Buches und über den Stress, der es auch am Ende war und über die ganzen Aufs und Abs während der Entstehung des Buches gesprochen. Und ich glaube, das ist ziemlich gut angekommen, weil man das ja eher nicht so oft erfährt. Ne? Meistens gehst du zu einer Lesung, wird ein Buch gelesen, aber du erfährst in der Regel nie, wie ist es dazu gekommen und welche Kämpfe stehen hinter diesem Text. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es diese tollen, vielen Veranstaltungen gibt. Und von den meisten kriege ich ja leider auch nichts mit. Also ne, ich gibt ja über 100 und ich kriege ja nur ein knappes Drittel davon mit. Und ja, aber es ist Wahnsinn, ja.
Du hast verschiedene Buchprojekte, beziehungsweise du schreibst in verschiedenen Genres, Krimis und Romane. Was hat dich genau jetzt dazu bewegt, als nächstes Zebras im Schnee zu schreiben? Wie kam es dazu?
Das Buch hat mittlerweile natürlich eine längere Genese. Also angefangen habe ich etwa 2018 damit. Also sind jetzt knapp 6 Jahre, in dem ich an dem Text gearbeitet habe. Wie es dazu kam, also wo ich hier in Frankfurt ankam vor 10 Jahren, war mir relativ schnell klar, ich werde mal einen Text über diese Stadt schreiben. Warum, ich habe das schon in meiner Eröffnungsrede letzten Monat gesagt, warum kann ich nicht genau erklären. Also warum, was mich an der Stadt so wirklich antickt, sind sicherlich die Polaritäten, international, aber auch dörflich. Goethe. Ja, Goethe, eher Kurzeck oder Andreas Mayer. Die mich da gereizt haben. Aber ja, Goethe gehört natürlich auch zu den großen Epigonen hier der Stadt. Das ist natürlich klar, da muss man immer von reden. Und Frankfurt ist einfach schön. Ich meine, hat viel Grün, der Goethe-Turm. Also das hat einfach, und der Fluss hier durch in der Stadt. Es ist einfach eine schöne Stadt und wird immer so ein bisschen unterschätzt. Man redet immer von Berlin und von Hamburg und von Köln. Und Frankfurt ist immer so, ja, Bahnhof, Hochhäuser, man fährt mit dem Zug rein und fliegt mal im Flughafen ab. Aber dass die Stadt so viel zu bieten hat, das ist mir relativ schnell klar geworden. Und dann ja, bin ich in einer Ausstellung, wie es dann halt so ist, wo kriegt ein Schriftsteller seine Ideen hin? War es eine Ausstellung hier im Historischen Museum vor ein paar Jahren, also 18, 19, wo es dann um das Thema Stadtentwicklung ging und dann waren dann auch Ernst May, Elsässer, Grete Leistikow, Ilse Bing. Und da bin ich dann zu dem Thema Neues Frankfurt gestoßen, habe mit der Recherche angefangen und dann kommt eins zum anderen.
Wie wagst du dich so grundsätzlich an das Thema Roman ran? Du sagst jetzt, du schreibst über Frankfurt in den 1920er Jahren, hast so ein paar Orte und Impulse gesammelt aus dem Historischen Museum. Was ist dann so der nächste Schritt?
Ja, es gibt dann zwei Schritte. Der erste ist, dass ich dann etwas tiefer in die Recherche einsteige. Und also das ist ein, dann und mir auch schon über den Plot Gedanken macht, also welche Geschichte möchte ich erzählen. Und da war relativ schnell klar, ich erzähle nicht die Geschichte von Martin Elsass und nicht von Ernst May und nicht von den ganzen anderen Herren, sondern ich nehme zwei junge Frauen in den Mittelpunkt. Einfach, das kam mir so entgegen, also in der Beschäftigung mit den jungen Fotografinnen auch in der Stadt, mit Else Bing und den Hess-Schwestern zum Beispiel, war für mich relativ schnell klar, ich schreibe das aus einer anderen Perspektive. Und dann geht es natürlich, dann geht es erstmal um Recherche, Plotentwicklung und gleichzeitig natürlich die Idee beim Verlag vorstellen und gucken, wie die darauf reagieren. Also was sagt mein Lektor dazu, was sagt der Agent dazu? Und da muss man sich ja einigen, da muss ein Vertrag machen. Also diese ganzen technischen Dinge laufen dann im Hintergrund ab. Und wenn das dann alles passiert ist, dann geht's an die harte Schreibarbeit.
Erzähl mal das nochmal so ein bisschen genauer. Also du hast so eine Grundidee, und dann ist das alles geklärt quasi, ist klar, das Buch, das kommt. Jetzt hast du aber diese Aufgabe, dieses Buch zu schreiben. Ja. Wo machst du das? Wie machst du das? Machst du das auch chronologisch oder schreibst du mal hier ein Kapitel und mal da ein bisschen was?
Nee, ich bin da schon relativ strukturiert, muss ich sagen. Ja. Ich bin nicht so der Autor, der so jetzt so in diesen Roman reintaumelt. Also dafür ist mir dann die Zeit ein bisschen zu schade. Also, ne, also, und ich weiß auch, dadurch, dass ich das ja mittlerweile beruflich mache, kann ich es mir auf eine Art auch nicht mehr leisten, da so 10 Jahre an einem Roman rumzuwursteln, bis das endlich mal was wird. Und ich bin dann schon relativ strukturiert. Ich hab zum Beispiel, ich benutze nicht mehr Word schon seit Jahren nicht, sondern ich benutze schon extra Schreibprogramm für Autoren. Ja. Das Scrivener heißt das. Ja. Und da kann man das ganz schön alles strukturiert und mit Zeitenbaum aufbauen und seine Rechercheergebnisse da reinwerfen. Und dann mache ich so eine Blot-Outline, ja, sodass ich mir so grob die Kapitel mal vordefiniere, was passiert, wobei, ehrlich gesagt, hat es jetzt hier nicht so viel geholfen. Ich hab nach der Hälfte alles wieder weggeschmissen. Also das
so viel zum Thema, man kann sich nicht die Zeit nehmen für 10 Jahre
Busse. Also das gehört halt auch dazu, ne, dass du dann halt merkst, so ich hab den dann mal durchgeschrieben und hab dann gemerkt, so ab der Hälfte, das ist nach diesem Russland-Kapitel, wo Ella mit Mai nach Russland geht, habe ich gemerkt, das funktioniert danach nicht mehr. Das geht in eine ganz komische Richtung, tauchten plötzlich SA-Leute auf und Nazis und ich dachte, ich will das aber gar nicht. Also zumindest nicht so stark und will eigentlich eine andere Geschichte erzählen. Ich wollte Geschichte von Franziska und Ella erzählen und dann habe ich das Zeug halt nochmal in den Papierkorb gehauen und neu angesetzt. Und dann wurde es stressig. Das muss man dann sagen. Dann wurde es anstrengend nach hinten raus. Dann
klopfte der Verlag schon immer an.
Sagt, Text. Klopfte der Verlag und der Verein auch. Die wollten ja alle das Buch, das kann ich auch total verstehen, die waren ja alle klar. So neugierig und wollten das Buch lesen, wollten das in die Welt raustragen. Ja. Ne? Also es ist dann alles wunderbar nach hinten aufgegangen, sieht man ja jetzt hier, aber es war zwischendrin schon, glaube für alle Beteiligten, etwas anstrengend, aber ja.
Weil du auch so sagst, du machst das hauptberuflich, das heißt, du stehst morgens eigentlich auf und setzt dich dann an den Schreibtisch und du weißt, du musst jetzt schreiben.
Genau, also das ist Schreiben ist halt nicht nur Kreativität und ich schreibe, wann es mir mal passt, sondern es hat viel mit Disziplin zu tun, also sich wirklich hinzusetzen. Mhm. Das ist dann ich vergleiche das so ein bisschen immer wie beim Marathonläufer, der läuft ja auch nicht vom Tag 1 die 42, wenn du das sondern du fängst langsam an zu trainieren, läufst deine 2, deine 5, deine 10, dein Halbmarathon und näherst dich so lang der Hauptdistanz. Und so ist das beim Schreiben auch, dieses jeden Tag was tun. Schreiben, ich meine, das ist, also ich mache das natürlich nicht 8 Stunden, mache das vielleicht so 4 bis 5. Dann am Nachmittag ist dann, ich habe ja auch eine Tochter, ne, Hausaufgaben, dann kommt sie, dann mache ich die Wäsche, dann gehe ich einkaufen, dann wird gebügelt oder Wäsche zusammengelegt, ist auch wichtig, muss ja auch gemacht werden, während meine Frau ihre Dienste in der Uniklinik macht. Aber das so strukturiere ich meine Tage, dass ich im Moment vor allem morgens schreibe. Also ich stehe meistens mit meiner Tochter um 6 auf und wenn sie in der Schule ist, fange ich an zu schreiben bis etwa 12:01. Na krass. Das ist so die Schreibzeit, genau.
Und gab es Momente, wo du hast ja eben schon gesagt, da tauchen auf einmal Nazis und SA-Menschen auf. Aber gab es auch nochmal so einen Moment, wo du wirklich ins Stocken gerietst oder war das das?
Ich glaube, das gab schon. Das war wirklich so von einem knappen Jahr. Also es dürfte auch so Ende April gewesen sein, wo ich dann auch mit meinem Lektor zusammensaß und wir echt überlegt haben, was machen wir mit dem Text, weil die eine Hälfte war richtig gut und der Rest wussten wir nicht. Und dann war klar, der Wacker muss sich jetzt hinsetzen und richtig Gas geben.
Ist es dann so ein Verhandeln zwischen dir und Lektor?
Nein, gar nicht. Nein, das nicht. Das ist kein Verhandeln. Es war uns nur klar, also wir können dieses nach der Hälfte können wir nicht nehmen. Und es war mir klar, es war ihm klar. Und dann haben wir halt zusammen neue Ideen entwickelt. Und dann habe ich das, glaube ich, wirklich, ja, bis zum Ende April bis Ende Juli, ich glaube, da war die Fassung dann, lag dann die Fassung auch dem Verein dann vor. Bis dahin habe ich das dann geschrieben. Also wirklich Tag und Nacht was an dem Text gearbeitet. Ja.
Blendest du es dann aus, wenn du nicht schreibst, oder beschäftigt sich das Thema Buchschreiben immer wieder im Alltag und du zückst das Handy, schreibst den Notiz auf?
So ist es, genau. Also das ist, gehört auch, finde ich, auch zum Schreiben dazu, das ist nicht Langeweile haben.
Ja.
Das ist einfach, ich mache dann auch viel Spaziergänge durch den Stadtwald, einfach um, also das ist wie bei den alten Griechen durch die Bewegung, man läuft und entwickelt dabei Ideen und die nur lose sind, und dann habe ich, heutzutage hat man ja das schöne Handy, wo man dann reinsprechen kann und kann sich dann Sprachaufnahmen machen, das mache ich relativ oft auch. Oder dieses Gehen, um auch Gedanken loszulassen, ne, um so den, gerade den Vormittag mal aus den Fingern zu kriegen und den Nachmittag neu einzuleiten, das mache ich schon recht häufig. Also diese Nichtzeiten, wo ich nicht schreibe, sind fast wichtiger als das eigentliche Schreiben manchmal, ja, okay, ne, weil man da wieder was aufbaut, das klingt so ein bisschen doof, die Batterien auflädt, ist so ein bisschen plakativ gesagt, aber so in die Richtung geht das schon, um diese freie Zeit zu nutzen, oder nicht zu nutzen, aber um da Dinge zu bewegen. Und es muss auch nicht immer aktives Nachdenken sein. Mhm. Das ist einfach so, ja, sich so bewegen und meistens läuft es danach wieder ganz gut.
Jetzt springt das Buch zwischen Frankfurt und New York hin und her, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ja. Wie kamst du dazu, das alles miteinander zu verweben? Also diese beiden Zeitzonen und die beiden Städte vor allem, also gerade auch New York.
Also ich hatte jetzt, am Anfang gab es wirklich nur die Ella und die Franziska, und wir waren aber relativ schnell klar, ich will jetzt nicht nur rein in historischen Roman erzählen, also nicht nur auf dieser historischen Ebene, sondern ich habe relativ schnell gemerkt, ich brauche diese zweite Ebene dazu, um auf dieser Ebene Dinge zu erzählen, die ich auf der historischen Ebene nicht erzählen kann oder will. Und dann kam diese Idee, diesen Richard als ihren Sohn zu haben, als Franziskas Sohn. Und warum New York? Also es hat einfach auch einen historischen Hintergrund. Viele der jüdischen Emigranten und vor allem aus Frankfurt sind ja nach New York emigriert. Es gab ja dann diesen Stadtteil Washington High oder Hudson High, und der hieß auch mal nach dem Zweiten Weltkrieg sogar Frankfurt on the Heights oder so ähnlich, weil da wirklich ganz viele Einwanderer aus Frankfurt gelebt haben. Und das war auch ein Grund, warum ich überlegt, ja, da ist Franziska auch eine von den Menschen gewesen, die da gelebt haben. Deswegen New York und nicht Los Angeles oder San Francisco.
Lass uns mal so ins Frankfurt der 1920er Jahre springen. Das war ja eine Zeit, in der ging es, wenn man mal so draufschaut auf das ganze Jahrzehnt, wir kommen aus dem Ersten Weltkrieg, es gibt die Inflation, die Hyperinflation, und auf einmal rutscht es so in die goldenen 20er Jahre, Ludwig Landmann wird Oberbürgermeister, und diese ganz vielen Siedlungen entstehen, die ja auch ein Teil in deinem Buch sind. Ja. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie kam es zu diesem Siedlungsbau, was ist da passiert?
Naja, ich meine, das Problem war ja, das ist ja ein Problem, das wir heute ja auch haben, es gab zu wenig Wohnungen in Frankfurt, und man hatte hier noch die Altstadt, die sehr verwinkelt war, sehr dunkel, so hygienische Probleme waren groß. Ich meine, wenn da mal was gebrannt hat, hat nicht nur ein Haus gebrannt. Ne? Dann fackelten gleich ganze Stadtteile ab. Und das hat Landmann als sehr progressiver Bürgermeister erkannt, dass er was ändern muss, dass da angegangen werden muss. Und dann hat er sich den Mai geholt. Und Mai hat seine ganze Entourage mitgebracht, also der Elsässer kam dann, Judy Lihotzky, Margarete und viele andere Architekten und Künstler auch. Das war ja nicht nur die Architektur, sondern es war einfach auch eine Bewegung, die so vom Bauhaus inspiriert war. Eine ganze Kunstbewegung, Lebensbewegung, sag ich mal. Das ging nicht nur um Architektur. Er hat auch Gartenarchitekten hier in der Stadt geholt, Leberecht Micke, Max Bromme, die haben hier die Gartenanlagen und Parks entwickelt. Und das war eine Bewegung, die unheimlich viel Mut erfordert hat, ne, um das zu machen. Also das war ja auch teuer ohne Ende, wurde auch angefeindet. Also es gab ja schon damals, die Nazis kamen ja nicht einfach so, ab den 30 waren ja vorher schon da, die ganzen Konten, und die haben das natürlich von Anfang an torpediert und immer wieder versucht, schlecht zu machen. Aber die haben sich davon nicht beirren lassen. Ne? Und ich denke, ja, manchmal bräuchten wir heute auch diese Aufbruchsstimmung, die es damals gegeben hat und diesen Willen, wir setzen das jetzt durch, egal ob es diese anderen Stimmen auch gibt. Ne? Und das hatten die damals und das ist, was so heute ein bisschen fehlt und was, wo der Schwung dann so weggeht. Ne?
Ich finde es auch total spannend, weil das gerade auch, also ich finde, man liest das auch immer wieder so zwischen den Zeilen in dem Buch, diese Zeit in Frankfurt damals, es war auf der einen Seite Aufbruchstimmung, Landmann, der wollte ja wirklich ein neues Frankfurt bauen, eins, was moderner ist, was zukunftsgerichtet ist. Und was du auch sagst, das hatte so viele Hürden auch zu überwinden und sollte auch im krassen Kontrast zur Altstadt stehen. Ja. Jetzt hast du dir einige Orte daraus gesucht. Großmarkthalle, haben wir eben schon mal kurz gesprochen. Verschiedene Siedlungen, Gartenbad, Fechenheim. Wie kamst du genau auf die Orte und wie hast du dann diese Recherche begangen? Also wie konntest du diese Orte, also konntest du da reingehen, hast du Leute kontaktiert und gefragt, ich muss mir das jetzt angucken, ich will ein Buch schreiben?
Ja, so geht das dann, genau. Also dass es das Gartenbad wurde, ich brauchte halt ein schönes Gebäude, was man eher fotografieren kann und was nicht die Altbekannten sind. Ne? Und das Gartenbad, glaube ich, ist so ein bisschen versteckt auch. Die Großmarkthalle, ja, das, wenn man über Frankfurt schreibt, muss die Großmarkthalle auch mal reinkommen. Das ist klassische Recherche. Das Schöne ist, dass das neue Frankfurt ist ja sehr gut dokumentiert durch Bilder, durch Fotos, weißt du ja selber wahrscheinlich, ne? Durch Texte. Und da war es dann nicht so schwer, an Material zu kommen. Es war eher das Problem, dass ich zu viel Material hatte eigentlich und aussortieren musste, weil einfach es war zu viel und ich Sachen weglassen musste, ne? Was ich gerne auch noch vielleicht reingenommen hätte. Und dann habe ich natürlich diese ganzen Siedlungen mit meinem Fahrrad abgefahren. Also ja gut, in die Großmarkthalle kommst du nicht rein. Ja. Beim Fechenbad, beim Gartenbad, da war ich dann auch mal. Das ist ja leider auch eher mehr, das heißt nicht im Privatbesitz, aber es ist kein öffentliches Bad. Es gehört ja einem Turnverein. Mhm. Und du musst dann Mitglied im Turnverein sein, um da reinzukommen. Also ein bisschen schade, aber Hauptsache es wird noch genutzt und es ist weiter in Betrieb, genauso wie die Großmarkthalle. Und das sind ja im Grunde Freilichtmuseen. Ja, auch Höhenblick kannst du durch spazieren, kann sich mit den Leuten unterhalten, die da sind, mal fragen, wie es so ist, in so einem Gebäude zu wohnen.
Wie viel Zeit nimmst du dir da so dann mit?
Also bei den Zebras waren es bestimmt, meinst du jetzt gesamt oder?
Nee, wenn du dir so einen Ort anschaust, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt mal gezielt da los, nehme mein, weiß nicht, Notizheft mit und
Das kann schon mal ein ganzer Tag sein. Ja, also ich bin dann die moderne Ella gewesen, nicht mehr mit Leica, sondern mit Handykamera, habe ich die Gebäude fotografiert. Es war irgendwie ganz nett, weil ich dann zu Dastand machte ein Foto und dachte, ja, 100 Jahre vor mir hätte das Ella sein können, die da steht, mit ihrer Leica. Das war irgendwie so ein ganz, ganz schöner Moment. Genau, aber ja, dann war ich schon mal einen Tag unterwegs in diesen Siedlungen, ja.
Wahnsinn.
Ja, schön.
Jetzt gibt es die Figuren Richard, Ella, Franziska. Lehnen die sich an Menschen an, die dir irgendwann im Leben mal über den Weg gelaufen sind? Oder hast du das auf dem Reißbrett erfunden,
der Charaktere? Also nee, natürlich nicht. Also ne, ich glaube in Figuren, die ich sozusagen, der Hauptcast des Romans ist ja fiktiv, also Ella, Franziska, Richard, Thomas, der noch kommt, sind alle fiktive Figuren, aber natürlich fließen da zum Teil von mir persönlich, was ich gar nicht will vielleicht, eigene Eigenschaften mit hinein. Ja. Es fließen Menschen rein, die ich vielleicht kenne oder gekannt habe und es fließen natürlich auch historische Persönlichkeiten mit ein. Zum Beispiel bei Franziska war so ein bisschen die Ilse Bing, so ein bisschen Vorbild will ich nicht sagen, aber auch weil Ilse Bing ja auch aus einem jüdischen Haus kam und das war so ein bisschen für die Franziska Vorbild. Bei Ella waren es dann eher Figuren wie die Ella Bergmann-Michel, wie die Elisabeth Haase oder auch die Grete Leistikow. Das waren so ganz schwach schimmern die vielleicht so ein bisschen durch im Hintergrund, aber nicht, dass ich hatte jetzt nicht vor, eine Biografie über eine dieser Fotografinnen zu schreiben. Also die Hauptfiguren sollten auf jeden Fall fiktiv sein.
Aber überlegst du dir dann erstmal, wie soll die Person so im Grundsätzlichen sein und schreibst dir das quasi so runter oder entwickelt sich die Figur auch in dem Moment, in dem du weiterschreibst?
Also ich schreibe für meine Figuren auch echte Biografien. Krass, ja. Also die können auch mehrere Seiten haben. Also bei Ella, Franziska, die haben sehr ausführliche Biografien gekriegt, von der Geburt bis zum Tod. Also und alles, was dazwischen passiert. Und die Hälfte natürlich kommt nicht im Roman vor, aber es ist für mich wichtig zu wissen, wie die so aufgewachsen sind. Genau.
Jetzt hast du Ilse Bing eben schon genannt. Vielleicht noch mal kurz zu ihr. Was war das für eine Person?
Ich glaube, Ilse Bing ist eine der wenigen Künstlerinnen, die es geschafft haben, sozusagen ihre Kunst über den Zweiten Weltkrieg rauszutragen und nicht unterzugehen. Also wie das so viele Künstlerinnen leider passiert ist. Zum Beispiel Nini Kari-Hess. Die ist in Frankfurt geblieben, ist dann deportiert worden und ermordet worden. Und Kari ist in nach Paris emigriert und ist dort aber ja, verstorben. Also ne, hat es dann nie wieder geschafft, Fuß zu fassen. Und bei Ilse Bing, sie musste ja auch, sie ist dann nach Paris gegangen in den 30er Jahren hat da, glaube ich, ihre Hochzeit erlebt. Da wurde sie dann auch Königin der Leica genannt, hat dann für die großen französischen Magazine fotografiert, wurde dann aber, hat dann einen deutschen Kommunisten geheiratet und wurde aber auch interniert in Gur, ne, in dieses Lager und hat sich dann, glaube ich, mit ihrem Mann zusammen entschieden, 1940 auszuwandern in die USA. Es gibt ein ganz berührendes Interview, das hat eine Journalistin mit Ilse Bing 1993 geführt. Da hat die Journalistin, die Ilse Bing in New York, in East Village besucht, wo sie wohnt, ja, in so einer alten Wohnung. Und da ist die Ilse fast, also 97, also ein paar 90 auf jeden Fall, ist schon schwer gezeichnet, aber ist immer noch, hat diese leuchtenden Augen, und erzählt dann, also sie sitzt dann in diesem Stuhl und packt dann ihre alten Bilder aus und erzählt über die Zeit in Paris zum Beispiel. Und es ist unglaublich, was da in ihrem Gesicht passiert. Und diese Szene habe ich zum Beispiel auch ganz am Anfang des Romans genommen, ja, wo Richard die Ilse Bing besucht. Also das war so ein bisschen inspiriert davon. Und was ich dann so rausgefunden habe, dass Ilse Bing aber auch irgendwann, es muss so in den 60er, 70er gewesen sein, gesagt hat, Fotografie ist für mich durch. Ja. Sie hat dann aufgehört zu fotografieren, ne, und hat, glaube ich, nur noch Textcollagen und geschrieben und wollte auch nie wieder. Und erst relativ spät hat man sie dann vor allem in den USA wiederentdeckt. Ne. Das MoMA hat dann eine Ausstellung gemacht, die National Gallery of Art. Und dadurch ist sie dann auch wieder in Deutschland bekannt geworden. Aber wie gesagt, es ist eine der wenigen Künstlerinnen aus der Zeit, die das geschafft hat. Und mittlerweile ist mir ja zum Glück dabei, dass man nach und nach immer mehr Künstlerin aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wiederentdeckt.
Da kann man, glaube ich, mal so einen kurzen Querverweis machen. Ich glaube, das Historische Museum hat jetzt, ich weiß nicht, ob es schon gestartet. Es startet jetzt bald.
Startet, ne? Genau.
Die Stadt der Fotografin, so heißt die Ausstellung, ist ganz spannend. Da sieht man ganz, ganz viele faszinierende Werke von Frankfurterinnen, die hier eben gewirkt haben. Und ich glaube, das wird total schön. Mhm. Wenn du dir die Bilder angeschaut hast von früher und dich mit den Themen beschäftigt hast, hat es was in dir ausgelöst? So irgendwie so, weil bei mir geht es nämlich ganz oft so, wenn ich mir alte Bilder anschaue und die Geschichten dazu, denke ich mir so, Wahnsinn, was da alles drinsteckt. Mm. So, und das fasziniert mich so und ich springe da so rein. Wie ging es dir dabei?
Das ist ähnlicher Prozess, genau. Dass da geht sofort das Kopfkino los bei mir. Ne? Ich bin halt Autor und dann laufen sofort die Filme ab und kleine Erzählungen entstehen. Also jede Fotografie beinhaltet ja eine kleine Erzählung. Ne? Und aneinandergereiht ergeben sie dann ein ganzes Buch. Das ist sozusagen ein bisschen das Konzept des Romans, dass ich gerade die Ella und Franziska Kapitel, die arbeiten viel mit Schnitten. Also es wird oft viel hart geschnitten. Und da ist so die Idee gewesen, immer wieder einzelne Bilder zu zeigen. Ne? Und Ella fotografiert im Grunde diesen ganzen Roman in den einzelnen Stationen, die wir da erleben. Und deswegen waren die Bilder, ja, war toll einfach, die zu sehen und daran den Roman anzulehnen.
Gibt es was du den Leserinnen und Lesern von Zebras im Schnee so mit auf den Weg geben möchtest? Mit dem Buch?
Oh. Also ich glaube, erstmal ist es Literatur, finde ich, da will ich kein, ist es keine Gebrauchsanweisung. Also das ist Literatur, da kann jeder sich selbst was rausnehmen. Was mir natürlich wahrscheinlich ein kleines Anliegen ist, diese vergessenen Frauen wieder mehr in den Fokus zu nehmen. Also jetzt nicht, ne, am Beispiel von Ella und von Franziska eben, diese Geschichte dieser Frauen zu erzählen, das hat auch ein bisschen persönlichen Hintergrund, aber das nur am Rande. Das ist vielleicht das Einzige, aber was jede einzelne Leserin und Leser da rausnimmt, das ist ja ihm überlassen. Das ist auch das Schöne an Literatur, dass wir da kein mathematisches Ergebnis am Ende haben, richtig oder falsch, sondern es darf jeder dieses Buch finden, wie er will. Mhm. Also ich habe es geschrieben, ich gebe es ab und das ist dann, es gehört, ich habe es natürlich geschrieben, aber es gehört jetzt auch nicht mehr nur mir, es gehört jetzt plötzlich allen, weil es jeder lesen kann und jeder kann seine eigenen Gedanken dazu entwickeln.
Ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt ich sage das nicht nur damit quasi das Buch hier so, dass man es kauft. Ich habe das Buch, also ich beschäftige mich ja viel auch mit Frankfurts Geschichte und ich habe dieses Buch gelesen und ich habe wirklich, also das hat mich so reingezogen. Du hast das geschafft, nicht diese Orte, die teilweise in der Form manchmal noch existieren, manchmal nicht mehr existieren, dass man sich fühlt, als ob man wirklich gerade Teil davon ist. Also das fand ich total cool, weil ich das total selten habe, einfach wirklich mal durchs alte Frankfurt spazieren zu können. Ja, und von daher, also vielen Dank für den Text. Ich fand es total cool und bewegend. Jetzt ist das Festival fast geschafft.
Ja.
So, was machst du danach? Urlaub oder direkt weiterschreiben?
Krank werden.
Krank werden, ja. Der Klassiker.
Ja, nee, nein. Also es geht eigentlich gleich direkt weiter, weil ich schreibe ja nicht nur Romane, ich schreibe auch Krimis.
Ja.
Ich habe ja eine Krimi-Reihe jetzt angefangen mit der Staatsanwältin Greta Vogelsang und da ist jetzt angesagt, ab nächster Woche mit meinem Lektor den Plot zu entwickeln.
Ach, krass.
Weil da auch jetzt bis Ende des Jahres muss ich ein Manuskript abgeben. Und ja, also es geht relativ schnell weiter, aber ich fahre natürlich gut runterfahren erstmal. Also das wird schon was anderes wie jetzt. Ich bin ja mindestens zweimal am Tag unterwegs.
Ja.
War heute Morgen schon im Haus am Dom zu einer Schullesung und morgen bin ich, glaube ich, an drei Veranstaltungen über den Tag.
Also ich habe mich schon gefragt, wann du schläfst, weil man liest, sieht es auf dem Instagram-Kanal von Frankfurt, liest dein Buch, da gibt es so ganz viel Bewegung und da passiert immer so ganz viel, ich denke mir so, Wahnsinn, kriegt der genug zu essen?
Ja, ja, also, ja, noch. Ich glaube schon, dass ich, also verhungern tue ich nicht, der Verein kümmert sich sehr gut um mich.
Das ist hiermit auch aufgenommen.
Ja.
Florian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern.
Hat Spaß gemacht. Viel Spaß noch bei den nächsten Tagen und wir werden hiermit mit dem Podcast am Ende. Danke fürs Zuhören.
Danke.
Florian Wackheim mit seinem Buch Zebras im Schnee. Eine faszinierende Zeitreise ins Frankfurt der 1920er Jahre. Dabei streift er zahlreiche bekannte Orte und Menschen. Und man fühlt sich wirklich zurückversetzt in die Zeit vor rund 100 Jahren, in die goldenen 20er. Dazu und auch weiteres aus Frankfurts Geschichte bekommt ihr auch auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.